Ja, Entschuldigung sage ich nicht, aber wir werden heute wieder einiges im Wort uns anschauen. Henry ist fit am PC, das weiß ich. Ihr werdet auch die Bibelstelle dann immer wieder hier finden, wenn ich die nenne. Aber mir ist es wichtig, klar stehe ich hier vorne und das hatten wir auch in der letzten Predigt, aber es geht um Gottes Wort und das, was Gott uns zu sagen hat. Deshalb möchte ich auch, dass wir schauen, was er zu diesem Thema, das wir uns heute anschauen, ein nicht ganz einfaches Thema, Paulus selber nennt es Geheimnis, deshalb werden wir in das Wort hineingehen. Zweite Bemerkung, ich bin parallel im Jugendkreis gerade im Jakobus unterwegs, da war ja meine Predigtreihe davor und ich habe gemerkt, das ist jetzt auch, ich entschuldige mich jetzt im Voraus, schon beim Schreiben, ich habe immer wieder Jakobus oder Jakobus aufgeschlagen. Wenn ich irgendwo falsch bin, entschuldigt, oder wenn ich den falschen Namen ausspreche, es ist gerade irgendwie beides so mittendrin. Im Jugendkreis haben wir wieder angefangen mit Jakobus 1. Ich kann sein, ich habe mal den Jakobusbrief offen. Genau, ist ja nicht weit weg, aber dann bitte ich das zu entschuldigen. Ja, wir sind im Thessalonicher Brief, im ersten unterwegs. Der Einstieg hat schon mal geklappt, der richtige Brief. Und wir haben uns schon fast die ersten zwei Kapitel angeschaut zusammen. Das zweite Kapitel, ich möchte nochmal, weil es schon wieder ein bisschen länger ist, kleinen Rückblick machen. Wir haben uns angeschaut, Paulus war bei den Thessalonichern und wir haben mitbekommen, wie er unter ihnen gelebt hat. Wir haben mitbekommen, wie er Tag und Nacht bei ihnen war, wie er ihnen das Evangelium gepredigt hatte. Er schreibt, er hat sie ermahnt. Er hat sie zurechtgewiesen, aber wir haben erfahren, es heißt, wie ein Vater seine Kinder ermahnt oder sein Sohn oder eine Mutter mit einer Liebe, mit einer pflegenden Liebe, die sich um ihr Kind kümmert. So war er unter ihnen und hat gepredigt, hat sie ermahnt. Und es war für mich, und so ist es hier auch gemeint, es war eine sehr persönliche, tiefe Beziehung, die er hier hatte zu den Thessalonichern. Und umso mehr. Und dann kommen wir auch zu diesem Kapitel, zu dem Text, das wir uns heute auch nochmal genauer anschauen wollen. Umso mehr hat er sich für sie, mit ihnen gefreut, wie sie eben das Wort Gottes aufgenommen haben. Das sind die Verse, Kapitel 2, Verse 13 bis 16. Dort werden wir uns heute nochmal vertieft miteinander aufhalten. Und ich denke, er hat sich so sehr gefreut, weil ihr kennt die Vorgeschichte, wir haben einen Einstieg gemacht in den Thessalonicher Brief. Paulus war nicht lange dort. In der Apostelgeschichte können wir nachlesen, dass es nicht lange war. Er hatte sehr stark dort mit Verfolgung zu kämpfen. Die Leute, die Juden haben die Leute in Thessalonich aufgewiegelt, sodass Paulus sogar flüchten musste sozusagen. Bis nach Beröa, das ist ein bisschen südlich davon. Aber er konnte nicht mehr in der Stadt bleiben. Dass er dort das Wort Gottes gepredigt hat, hat so große Wellen geschlagen, dass er abhauen musste. Und es geht noch weiter. Er war in Beröa und selbst nach dorthin sind sie gekommen. Und er musste von dort aus flüchten, er ging weiter nach Athen. Und ich glaube, er hatte wirklich ein bisschen Bedenken, er hatte Angst um die Thessalonicher. Er hat ja live mitbekommen, was dort passiert ist. Und umso mehr freut es sich, dass sie Gottes Wort aufgenommen haben. Und umso mehr in dieser Sorge schickt er auch Timotheus zurück nach Athen, von Athen aus zurück nach Thessalonich. Das lesen wir in Kapitel 3, 1 bis 5. Dort heißt es, deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, beschlossen wir, allein in Athen zurückbleiben. Also er war schon dort mit Silvanus, mit Silas vermutlich. Und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und euch zu trösten, eures Glaubens wegen. Dass niemand wankend wird in diesen Bedrängnissen. Denn ihr selbst wisst, dass ihr dazu bestimmt seid. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir bedrängt sein würden, wie es auch geschehen ist und ihr wisst. Darum, da ich es auch nicht länger aushalten konnte, nochmal, sandte ich ihn, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht hat und unsere Arbeit vergeblich gewesen ist. Ja, das war der Grund. Er hat Timotheus nochmal hingeschickt. Und hier kommt jetzt so ein Stück weit die Antwort zurück. Wir wissen, dass sie noch im Glauben stehen, dass sie das Wort aufgenommen haben und dass es auch wirkt unter ihnen. Und das haben wir uns letztes Mal explizit in der Predigt angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wie es hier heißt, dass sie das Wort aufgenommen haben, nicht als Menschenwort, ein Wort von Paulus, irgendeine Gedankenidee, eine Philosophie, ein guter Gedanke, den er hier weitergibt, sondern dass es wirklich Gottes Wort war. Und er ist froh darüber. Und er nennt ihnen auch in Vers 14einen kleinen, ja, ich sag mal Anhaltspunkt, einen kleinen Beweis, warum das denn unter ihnen wirkt. Nämlich, wir lesen den Text von 13 bis 16, nämlich: Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfing, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Das hatten wir schon in 1. Thessalonicher 1, Vers 3, geht es um die Bedrängnis, und dann nennt er es auch in Vers 5, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft. Es hatte riesen Auswirkungen hier geschlagen. Sie sind zum Glauben gekommen. Lesen wir weiter. Jetzt, was ist der Beweis, dass das Gottes Wort wirklich wirkt unter ihnen? Vers 14, denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden. Klingt noch gut. Und dann, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden. Das ist das Kennzeichen. Das ist das Kennzeichen, dass das Gottes Wort wirkt, dass es zum Glauben gewachsen ist. Und das haben wir uns letztes Mal angeschaut, dass wir uns überlegt haben, ja, da wäre was anderes, wäre viel schöner, wenn es dort gestanden wäre. Man hat sie vielleicht daran erkannt, dass Gottes Wort wirkt an der Bruderliebe. Daran erkannt, dass viele Heilungen geschehen sind oder Wunder. Aber nein, Paulus nennt ganz explizit das hier. Dass sie hier mitgelitten haben, dass sie versucht wurden, dass sie hier verfolgt wurden. Das ist das Kennzeichen. Und wir haben genau das angeschaut, dass eben das auch ein Zeichen kann, oder ein Zeichen kann für uns in der Gemeinde heutzutage. Ich habe euch versucht zu sensibilisieren darauf, wie sieht es denn bei uns aus? Woran erkennen wir in der Gemeinde, dass Gottes Wort unter uns wirkt? Und ich habe versucht, euch aufzuzeigen, dass es eben auch diese Situation sein können, wo wir denken, was ist denn jetzt los? Alles läuft drunter und drüber. Und wir haben uns angeschaut, dass eben dieses Wirkbarwerden, dieses Erkennen des Glaubens, dass es was macht in der Gemeinde, dass das eben auch schon vorhergesagt wird in der Bibel. So heißt es in Jakobus zum Beispiel, Jakobus 5, Vers 10 heißt es, müsst ihr nicht aufschlagen, ich lese es euch vor, da heißt es: Nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Genau das sollen wir uns zum Vorbild nehmen. Wie auch die Thessalonicher hier zum Vorbild geworden sind und genau das gleiche erleiden wie die Juden, wie die Juden den Christenjuden antun. Oder dass es notwendig ist. 1. Petrus 1, Vers 6 und 7 heißt es. Dass es notwendig ist, wenn wir jetzt in einer kleinen Art und Weise, in einer kurzen Zeit versucht werden, weil wir eben diesen Blick haben auf das, was kommt. Und dass es uns nicht fremd sein soll. 1. Petrus 4, Vers 12. Es soll uns nicht fremd sein, dass wir verfolgt werden. Es gehört dazu. Jesus sagt, warum sollten sie euch nicht verfolgen, wenn sie mich verfolgt haben? Sie werden euch hassen, um meinen Namens willen. Es soll uns nicht befremden. Und lasst uns noch ein bisschen genauer in diesen Vergleich hineinschauen, den Paulus hier macht. Er sagt hier, denn ihr seid Nachahmer geworden. Von wem? Ihr seid Nachahmer geworden von denen, die in Judäa sind, in Christus Jesus, also von den Gemeinden, die in Judäa sind, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden. Ein bisschen kompliziert zu verstehen, aber was steht hier? Hier steht, die Leute, die zum Glauben gekommen sind, in Thessalonich, ich möchte sagen, die Christen in Thessalonich, haben das Gleiche von ihren Landsleuten, also von den Mazedoniern, erfahren, wie die Leute, die Juden, was die Juden ihnen angetan haben. Das steht hier. Das ist ein Kennzeichen gewesen. Ihr seid zum Glauben gekommen und seid jetzt Nachahmer geworden von den Judenchristen, die aus dem Volk Israel kommen, die zum Glauben gekommen sind und eben auch von ihren Leuten, von den Juden, von dem Volk Israel verfolgt werden. Und wir können nachlesen, was dort passiert ist. Überschlagen Sie sich auf, 1. Thessalonicher 1, Vers 3, erfahren wir ein Stück weit, was dort passiert. Aber auch 3, Vers 3 haben wir vorgelesen, habe ich euch vorgelesen, wo es heißt, dass wir bedrängt sein würden, wie es auch geschehen ist und ihr wisst. Also das war wirklich, wenn Paulus flüchten müsste, wir können uns nicht vorstellen, was da los war. Diese Bedrängnisse sind dort gewesen. Und er wollte ihnen Mut machen. Er wollte ihnen mit diesem Vers Mut machen. Er wollte sagen, ihr seid nicht alleine. Es ist ein Indiz dafür, dass ihr zum Glauben gekommen seid, so wie es heißt in 1. Thessalonicher 1, Vers 9 heißt es, denn sie selbst, also egal wo sie hinkamen, erzählten uns, welchen Eingang wir bei euch hatten, also wie sich die Thessalonicher verändert haben dadurch. Und wie ihr auch von den Götzen zu Gott bekehrt habt und dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Er wollte ihnen Mut machen, dass es so weit Wellen geschlagen hat und dass Jesus Platz in ihrem Herzen eingenommen hat. Und dass sie trotz diesem Gegenwind, den sie da live mitbekommen haben, erstens gegen Paulus, aber auch gegen sie, dass sie dranbleiben sollen, dass sie standhaft bleiben sollen, dass sie dranbleiben sollen daran. Viele der ersten Nachfolger, hier ist der Vergleich angesetzt mit den Judenchristen, möchte ich mal sagen, mit denen, die zum Glauben gekommen sind aus dem Volk Israel, waren eben aus den Juden. Also die ersten Jünger, ihr wisst selbst, die ersten Jünger, die Jesus sich holt, kommen aus dieser Gegend, aus dem Volk Israel. Und eben diese ersten Verfolger, die es auch gab, waren eben auch aus dem Volk Israel. Das waren die Juden. Pharisäer, Sadduzäer, wir kennen die Geschichten, wo Jesus sich immer wieder verteidigt oder wo die Pharisäer immer wieder versuchen, dagegen zu spielen, ihn aus der Reserve zu locken oder die anderen oder verfolgt werden und ihnen Steine in den Weg legen. Und wer sollte das nicht besser kennen wie der, der es hier selbst geschrieben hat? Paulus nämlich. Paulus war selber durch und durch Jude. Durch und durch einer aus dem Volk Israel, der völlig sich in den Schriften auskannte. Er war, damals war das was sehr, sehr Hohes, in der Schule des Gamaliels heißt es. Das heißt, er konnte wirklich das Alte Testament, ich möchte sagen, er konnte es auswendig. Er wusste, was dort steht, er kannte sich aus. Aber er war auch einer der strengsten Verfolger der ersten Christen. Lasst es uns aufschlagen, Apostelgeschichte 8, Vers 1 heißt es. 8 Vers 1 beginnt damit, dass hier steht, Saulus aber willigte in seine Tötung ein. Hier ging es um Stephanus. Hier ist die Rede des Stephanus. Und Paulus, damals Saulus noch vom Namen her, war mit dabei. Und hat selbst eingewilligt. Und dann lesen wir, an jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn. Und jetzt kommt hier dieser Saulus. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Das ist dieser Vergleich, den er hier anstellt. Er sagt, ihr habt das Gleiche erfahren, wie die ersten Christen auch in Judäa erfahren haben, nämlich genau das. Und es war keine einfache Zeit. Und so versucht Paulus noch ein bisschen genauer zu beschreiben, was denn diese Juden gemacht haben in Judäa. Nämlich, wenn wir uns weiter die Verse anschauen, ab Vers 15 heißt es, 1. Thessalonicher 2, 15. Was haben die gemacht? Die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich gesinnt sind. Hier erfahren wir, was passiert ist. Was haben sie gemacht? Die Juden, das Volk Israel. Viele von den Propheten. Einige Beispiele. Hesekiel, Jeremia, die hatten es nicht einfach. Die haben zur Buße aufgerufen. Die hatten es richtig schwer, denen ging es auch ans Leben. Oder ein Elia, der sich verstecken muss und dann von Raben versorgt wird und zu Gott ruft und sagt, Herr, ich bin nur noch übrig, was soll ich tun? Und Paulus spricht hier auch den Höhepunkt an, den sich das Volk Israel eigentlich, ich möchte mal sagen, leistet oder was überhaupt passiert, ist, dass sie, wie heißt es hier, den Herrn Jesus getötet haben. Und darin, das ist der Höhepunkt, möchte ich mal sagen. Aber es ist genau das, was Jesus schon vorhergesagt hat und was Jesus gesagt hat. Geht mit mir in Matthäus 21, 33. Lass uns die Verse anschauen. Genau das hier passiert mit den Juden, die sehen, dass sich da Leute zu Gott bekehren. Matthäus 21, 33 bis 39 heißt es. Da heißt es, hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte und einen Zaun darum setzte und eine Kelter darin grub und einen Turm baute und er verpachtete ihn an Weingärten und reiste außer Landes. Als aber die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte zu empfangen. Ganz normales Vorgehen, also das Beispiel war allen bekannt, so lief das ab. Und die Weingärtner nahmen seine Knechte, einen schlugen sie, einen anderen töteten sie, einen anderen steinigten sie. Wiederum sandte er andere Knechte, mehr als die ersten, und sie taten ihnen ebenso. Also sie wollten es nicht abgeben. Das ist eigentlich nur gepachtet, sie müssen jetzt den Lohn abgeben dafür. Machen sie nicht. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, indem er sagte, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Was passiert? Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander. Da dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Das ist genau das, was hier passiert ist. Hier das Gleichnis. Der Hausherr, der einen Weinberg pflanzt, Gott ist, der hier die Erde angelegt hat, der uns Menschen geschaffen hat, und der hier immer wieder ja, die Knechte schickt, die Propheten, um uns darauf hinzuweisen. Hey, ich bin da, kehrt um, tut Buße. Bis zum allerletzten Instanz. Ich möchte mal sagen, die letzte Möglichkeit, die dieser Hausherr hier hat, ist, seinen Sohn zu schicken. Zu sagen, hey, jetzt kommt einer, der Autorität hat. Die Knechte, das waren nur Angestellte. Aber jetzt kommt der Sohn. Kommt und was passiert? Sie bringen ihn um. Und genau das ist das, was die Juden, das Volk Israel, mit unserem Erretter, mit unserem Erlöser, mit dem Herrn Jesus Christus gemacht hat. Gott schickt seinen Sohn als letzte Instanz hier auf die Erde. Und wie begegnen sie ihm? Wie begegnen wir ihm? Sie töten ihn. Natürlich haben das Volk Israel, die Juden von damals, ihn nicht selbst getötet. Ihr wisst es selber, sie haben ihn nicht hingerichtet. Aber wir lesen es immer wieder, auch in der Rede von Stephanus zum Beispiel heißt es, welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten. Und jetzt kommt es, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Sie werden immer wieder direkt damit konfrontiert. Ihr habt Jesus umgebracht. Oder andere Stellen, Apostelgeschichte 3, Vers 15 heißt es, ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, das ist ja eigentlich paradox, und gebeten, dass euch ein Mann, der ein Mörder war, geschenkt wurde. Also wurde er sie konnten es sich aussuchen. Soll Jesus freigelassen werden oder dieser Mörder? Und das heißt, den Urheber des Lebens habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind, heißt es hier. Das ist der Zustand eigentlich von diesem Volk Israel. Aber jetzt könnte man meinen, ja, dieses auserwählte Volk, dieses Volk Israel, jetzt haben sie ihn halt umbringen lassen. Aber meinen wir, dass Gott das nicht alles in der Hand hat? Das wäre kein mächtiger Gott. Also in diesem Gleichnis hier mit diesem Hausherr, der Sohn wird geschickt, wird umgebracht, das hinkt. So einen Gott haben wir nicht. Wir haben einen Gott, der alles in der Hand hält. Ein Gott, der genau das auch in seinem Ratschluss vorausgeplant hat. Ich möchte es euch aufzeigen. Apostelgeschichte 2, 22 bis 23. Lesen wir. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, um das zu verstehen. Sonst könnte man meinen, das Volk Israel hat ihn halt einfach umgebracht. Nämlich, hier steht Apostelgeschichte 2, 22, 23. Da lesen wir. Wir lesen ab 22. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und durch Wunder und durch Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Das ist Petrus, der hier spricht, der ihnen sagt, das ist Jesus, ihr habt es doch live miterlebt. Und jetzt diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Was steht hier? Diesen Mann, der nach bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist. Jesus ist hingegeben worden. Da läuft nicht auf einmal irgendwas aus dem Ruder. Jetzt könnte man sagen, okay, das betrifft das Volk Israel. Was ist mit diesen weltlichen Institutionen? Also es waren ja die Römer, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Apostelgeschichte 4, 23 bis 29. Hier heißt es Gebet der Gemeinde. Ich möchte es euch vorlesen. Es ist wunderbar zu sehen, wie Gott das alles in seiner Hand hält. Hier lesen wir. Als sie aber entlassen waren, also sie waren im Gefängnis, kamen sie zu den ihren und verkündigten alles, was die Hohepriester und die Ältesten zu ihnen gesagt haben. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes gesagt hast, warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich die Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Jetzt kommen sie, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Namen und den Völkern Israel, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Gott hat alles in der Hand. Auch hier, diese weltliche Einrichtung, diese Römer, diese Menschen, Gott hat das alles in seinem Ratschluss zusammengefasst. Und ganz wichtig, in diesem Ratschluss, und wir sehen es auch an anderen Stellen, da sind Dinge eingebettet, Mord, Intrigen, die Gott niemals rechtfertigen würde. Sie sind eingebettet in diesen Plan, dass Jesus umgebracht werden sollte, aber Gott würde das niemals rechtfertigen. Sünde bleibt Sünde. Unser Gott ist ein heiliger Gott. Und auch wenn wir denken, dass wir in manch Prüfung sind, lasst uns die Stelle aufschlagen, Jakobus 1, 13 und 14, lesen wir. Sind wir doch wieder im Jakobus? Passt ja, Jakobus 1, 13 und 14. Hier heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Warum? Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Denn wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebührt den Tod. Denn Gott ist nichts Böses. Gott ist nicht derjenige, der hier ans Kreuz schlägt. Aber es ist alles zusammengefasst in seinem Ratschluss, in seinem Plan, den er vorhat. Und er würde es aber auch niemals rechtfertigen, in einer anderen Art und Weise oder gutheißen. Denn wie ist die Aussage, wie geht es weiter in den Versen 15b und 16 in unserem Thessalonicher Brief? Wie schreibt Paulus nun weiter? Er schreibt, hier heißt es, sie sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind, indem sie, um ihr Sündenmaß stets voll zu machen, uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit die gerettet werden, aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Muss man erstmal sacken lassen, diese Verse. Aber hier heißt es, dass sie eben Gott nicht gefallen. Hier heißt es, und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich gesinnt sind. Römer 8, Vers 8 sagt, wer im Fleisch ist, und das müssen wir hier auch mit dem Volk Israel in Einklang bringen, wer im Fleisch ist, kann Gott nicht gefallen. Und eben auch in diesem feindlich gesinnt sein, wie es hier heißt, allen Menschen feindlich gesinnt, ihr müsst euch mal das vorstellen, was das von der Aussage ist von Paulus hier. Sie seien allen Menschen feindlich gesinnt. Auch in dieser Aussage lässt sich eben der Ratschluss Gottes erkennen. Springt mit mir in den Römerbrief. Dort werden wir uns jetzt ein bisschen vermehrt aufhalten, weil wir dort eben viel über dieses Geheimnis erfahren von Paulus, wie er es selber nennt. Römer Kapitel 11, Vers 28. Und wir dürfen auch hier erkennen, dass Gott das nicht aus dem Ruder gelaufen ist, dass jetzt auf einmal hier jemand ansteht, der allen Menschen gegenüber feindlich gesinnt ist. Wir lesen wie hier, 11, Vers 28 heißt es. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl, aber Geliebte um der Väter willen. Und wir dürfen erfahren, wie die Juden hier sich zu Feinden, wie die Juden hier zu Feinden werden, das Volk Israel. Sie waren nicht zufrieden damit, dass sie selber das Evangelium abgelehnt haben, dass sie gesagt haben, dieser Jesus, nein, das ist er nicht. Das ist er nicht. Wo kommt denn er eigentlich her? Das ist ein Sohn von dem Zimmermann. Das ist nicht unser Retter. Sondern sie haben sich auch noch dazu entschlossen, alle anderen davon abzuhalten, Jesus groß zu machen. Das war Paulus selbst am Anfang und später ist erjenige, der das Gotteswort verkündigt. Und so wollen sie verhindern, dass eben dieser Jesus gepredigt wird, allen anderen Menschen. Und für sie, ihr müsst euch vorstellen, was das für das Volk Israel bedeutet. Da ist ein Paulus oder ein anderer Prediger, der vor die Leute hinsteht und sagt, ihr geht nicht verloren, ihr könnt Rettung erfahren, ihr könnt zu Gott kommen. Das ist das, ich glaube, das ist eins der schlimmsten gewesen, was einer aus dem Volk Israel hören konnte, weil, ja, ich bin aus dem Volk Israel. Gott hat uns versprochen, uns nahe zu sein, uns extra auserwählt zu haben. Und deshalb hat es sie, ich denke, es hat sie wirklich erzürnt und hat sie fassungslos gemacht, dass eben alle anderen nun auch gerettet werden können. Und wir lesen, so wie es hier heißt in Thessalonicher, haben wirklich dagegen angekämpft und haben das fortgeführt, was alle anderen vorher im Volk Israel gemacht haben. Ihre Väter heißt es. Und wozu führt das? Hier heißt es, um ihr Sündenmaß stets voll zu machen. Sehr, sehr schwieriges Wort. Gibt es auch in dieser Konstellation nicht sehr häufig in der Bibel. Ich habe versucht, ein bisschen nachzuschlagen, ein bisschen zu schauen, was ist denn damit gemeint, ihr Sündenmaß stets voll zu machen. Jesus selbst gebraucht dieses Wort. Lass es mal aufschlagen in Matthäus 23, 32. Jesus gebraucht es selber, diesen Begriff, den Paulus hier an die Juden richtet, nämlich Matthäus 23, 32 heißt es, das ist hier diese Wehrufe über die Schriftgelehrten, über die Pharisäer. Da heißt es, ich fange ab 29 an, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr baut die Gräber der Propheten und schmückt die Grabmäler der Gerechten und sagt, wären wir in den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir uns nicht an dem Blut der Propheten schuldig gemacht haben. Sie sind hochmütig. Sie sagen also, wir hätten das nicht gemacht. Und dann heißt es so, gebt ihr auch selbst Zeugnis, dass ihr Söhne derer seid, welche die Propheten ermordet haben. Und dann sagt Jesus, und ihr macht nur das Maß eurer Väter voll. Das ist dieser selbe Begriff. Das heißt, ihr begeht genauso Sünde. Ihr seid nicht frei von Schuld. Ihr macht genau das Gleiche. Um das ein bisschen besser zu verstehen, dieses Wort wird auch nicht nur hier für das Volk Israel benutzt, sondern 1. Mose 15, Vers 16 wird dieses Wort nochmal in Verbindung mit dem Volk der Amoriter benutzt. Dort heißt es, 1. Mose 15, Vers 16, Das ist der Bundschluss zwischen Gott und zwischen Abraham. Und da heißt es: Du aber wirst in Frieden, Vers 15, zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden. Das ist die Verheißung an ihn. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Das ist auch diese gleiche Ausdrucksweise. Hier heißt es, Israels Befreiung sollte erst kommen, wenn das Maß der Schuld des Amoriters voll sein würde. Und die Amoriter waren ein heidnisches Volk, die haben dort damals gelebt, in Kanaan. Also eigentlich das versprochene Land, wo das Volk Israel später wohnen sollte. Und die mussten erst beiseite geschafft werden. Die mussten erst ausgerottet werden. Aber wie heißt es hier? Es ist noch nicht an der Zeit. Ihr Maß der Schuld oder das Sündenmaß war noch nicht erreicht. Und so erlaubt oft Gott, dass es hier diesen schlechten Ausgang für dieses Volk nimmt. Die in ihrer Sünde, sag ich mal, gelassen werden, die dort noch leben dürfen. Und man könnte meinen, das wäre jetzt erstmal ein Nachteil für sein Volk, weil sie dürfen noch nicht hineingehen. Sie müssen noch warten, bis dieses Maß eben voll ist. Aber er lässt es nicht ungestraft. Er wird sie richten. Wenn wir dann weiterlesen, und ihr wisst auch, das Volk Israel zieht ein in das verheißene Land, sie werden das Gericht, das ihnen zusteht, bekommen. Aber, um ein bisschen vorwegzunehmen, das werden wir uns später noch anschauen, es hat mit einer Charaktereigenschaft von Gott zu tun. Warum das so ist, warum es eben dieses Maß gibt. Was hat es jetzt mit uns zu tun? Also diese Juden, dieses Volk Israel, die hier erwähnt werden von Paulus im Thessalonicher Brief, die sind eben gerade dabei, dieses Maß voll zu machen. Dieses Maß, und wir lesen es, bis zu der Zorn Gottes wird über sie kommen. Dieses Maß sind sie dabei, voll zu machen. Ist es jetzt das Ende vom Volk Israel? Also es klingt sehr negativ. Es klingt, wie wenn jetzt Schluss wäre. Was passiert jetzt mit dem Volk Israel? Ist es verstoßen von Gott? Hat es überhaupt noch eine Chance? Und ihr kennt die Formulierung und ich möchte sie auch gebrauchen. Paulus benutzt sie immer wieder. Das sei ferne. Wir wollen es uns anschauen zusammen. Gehen wir in Römer 11, Vers 1 hinein. Also wer jetzt den Finger da drin lässt, der ist schneller wie ich. Dann können wir immer gleich nachschlagen. Also Römer 11, Vers 1 heißt es. Ich sage nun, hat Gott etwas sein Volk verstoßen? Sagt Paulus, auf keinen Fall. Denn auch ich, und jetzt bringt er das beste Beispiel. Das ist eigentlich das beste Beispiel. Denn ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abraham, vom Stamm Benjamin. Also, wenn das gemacht hätte Gott, dann wäre Paulus jetzt nicht dieser Paulus, der hier steht und Jesus Christus allen Völkern verkündigt. Das ist das beste Beispiel, das man hier bringen kann. Gott hat sein Volk eben noch nicht verstoßen. Es ist noch nicht zu Ende. Dieses Maß wird vollgemacht, ja. Aber es geht noch weiter in diesem Zwischenzustand, möchte ich mal sagen. Aber was ist das Problem von diesem Volk Israel? 11, Vers 8, einfach ein paar Verse weiter, heißt es, was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Wenn ihr auch einen Juden fragt, heutzutage, sagt, was ist denn das Wichtigste an deinem Glauben? Worauf wartest du denn? Dann wird er sagen, ich warte darauf, dass der Messias kommt. Das wird er sagen. So wie es hier heißt, in Vers 8. Was suchten sie denn? Das heißt es, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstockt worden, wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Das heißt es über Israel. Sie sollen suchen, aber sie können es nicht sehen und nicht verstehen. Und jetzt müssen wir aber aufpassen. Gilt das für alle? Gilt das für das ganze Volk Israel? Wir haben hier schon einen kleinen Hinweis, aber lasst uns in Römer 11, Vers 11 gehen. Da heißt es, ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fielen? Wieder dieser Ausspruch, auf keinen Fall. sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Also ja, das Volk Israel ist hier in Stocken geraten und es gibt auch welche, die eben nicht mehr zu diesem Volk Israel dazugehören, die dieses Maß der Sünde voll machen. Andere Bibelstelle, 11, Vers 25, wir können in dem Kapitel bleiben. Da heißt es nämlich, wir lesen, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt ist. Hier spricht Paulus von diesem Geheimnis. Damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Jetzt heißt es, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen. Und er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Eben nicht alle. Wir sehen, wie gnädig Gott ist. Wir sehen, dass hier ein Teil dieser Verstockung verfallen ist, aber wir sehen, dass dies auch ein Zweck hatte. Wir haben es gelesen. In 11, Vers 11 heißt es, was ist mit diesem Fall passiert? Dadurch haben wir, heißt es, den Nationen ist es zum Heil geworden. Wir haben dadurch Zugang zu Gott bekommen. Durch diese Verstockung, durch diesen Abfall des Volkes Israel, ist es möglich für uns, Gott zu begegnen. Israel war das abgesonderte Volk. Gott hat sich ihnen offenbart. Den anderen Völkern hat er das so in keiner Art und Weise getan. Sie waren dem Gericht verfallen, ja. Aber Volk Israel, das war der Ansprechpartner von Gott. Sie waren das auserwählte Volk. Jetzt könnte man sagen, okay, Israel hat keine Chance mehr, aber wir können lesen, 11, Vers 30 bis 33. Wichtige Stelle für uns. Dort heißt es, denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt infolge ihres Ungehorsams, so sind auch jetzt sie dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Jetzt ist es wichtig, denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen. Damit was? Was ist sein Ziel damit? Damit er sich aller erbarmt. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Gott möchte sich allen Menschen erbarmen. Und das ist nun möglich. Das Volk Israel hat seinen Sohn, wie wir es gelesen haben, abgelehnt. Und nun ist es möglich, dass auch andere, dass auch wir eben zu diesem Volk Israel gehören dürfen. Wir können sehen, wie gnädig Gott ist. Und wir können sehen im Alten Testament, wie gnädig Gott sich immer wieder bestimmte Menschen aus dem Volk Israel herauspickt. Wir können sehen, wie ein Noah aus diesem verdorbenen Geschlecht herausgeholt wird. Gott hätte damals schon einen Schlussstrich ziehen können. Er hätte damals schon alle vernichten können. Und wenn wir die Geschichte lesen, da heißt es wirklich nur, durch die Familie Noahs ist auf diesem Schiff. Oder ein Abraham, der herausgerufen wird, wo Gott wirklich zu ihm sagt, hey, ich habe eine Aufgabe für dich. Geh und verlass dein Land. Und es ist eben der Wunsch, sich allen zu erbarmen, so wie wir es gelesen haben. Ist das jetzt weil wir so toll sind? Ist das jetzt, weil ich was vorbringen könnte vor diesem Gott, der das alles geplant hat? Der diesen Ratschluss gefasst hat? Bin ich das? Also ich stehe hier vorne und sage, nein, ganz und gar nicht. Aber warum macht Gott das? Warum macht er immer weiter? Warum schenkt er uns dann diese Möglichkeit? Weil Gott Gott ist und weil Gott treu ist. Und was er einmal versprochen hat, das hält er. Römer 11, Vers 29. Ich habe mit Absicht diesen Vers noch nicht gelesen. Geht einfach ein Vers vor. Dort heißt es, wir lesen ab 28, hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte um der Väter willen. Also erster Punkt, sie sind Feinde geworden. Sie sind auch Feinde Gottes geworden, sie sind Feinde für uns geworden. Aber, ganz wichtig, sie sind immer noch Geliebte Gottes. Sie sind nicht verstoßen worden. Und zwar, wie heißt es, um der Väter willen. Und dann folgt der nächste wichtige Satz. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Gott hat sich dieses Volk auserwählt. Das hat er in diesem Bund auch, bei Abraham schon, hat er festgemacht. Er hat diese Zeremonie, die es dort gab, dieses Tier, das in zwei Hälften geschnitten wurde. Gott ist diesen Bund eingegangen, er ist zwischendurch gegangen. Das war damals der Ausdruck, das Symbol dafür, ich werde diesen Bund halten. Und wenn ich diesen Bund nicht halte, dann geht es mir genauso wie den Tieren. Das war damals so üblich. So hat man einen Bund, einen Vertrag abgeschlossen. Und was ist ganz wichtig? Wir lesen es nicht, aber ich sage es euch. Wer geht durch diese Tiere hindurch? Es ist Gott, der hindurch geht. Nicht Abraham. Es ist Gott, der hindurch geht. Der sagt, ich mache dir eine Zusage. Ich werde mein Wort einhalten. Und das ist das, was wir hier gelesen haben. Denn die Berufung Gottes sind unbereubar. Anderes Beispiel, Römer 3, Vers 3. Springt ein bisschen vor, auch noch ein Hinweis darauf. Dort heißt es, was ist nun, also ab Vers 1, was ist nun der Vorzug der Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht, denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Was denn, wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Auf keinen Fall. Vielmehr so soll es sein. Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner, wie geschrieben steht. Sollte diese Untreue von diesem Volk Israel diese Treue, diesen Bund von Gott aufheben? Nein, so ist Gott nicht. Gott ist treu und gerecht, wie wir es heute auch gelesen haben in diesem Psalm. Gott steht zu seinem Volk. Wenn er einmal eine bedingungslose Verheißung gegeben hat, und das hat er in diesem Bund, dann wird er nie mehr dahinter zurückgehen. Er gab Israel besondere Vorrechte, gehen wir in Römer 9, Vers 4 und 5. Israel hatte eine besondere Stellung, oder auch in Jesaja heißt es, ich habe mir dieses Volk ausgewählt, ich habe es berufen, dieses Volk Israel, und sie haben einen besonderen Status. Hier heißt es nämlich, meine Verwandten nach dem Fleisch, es geht um das Volk Israel, die Israeliten sind, da heißt es, deren die Sohnschaft ist, also diese Sohnschaft, diese Beziehung, dieses abgesonderte Volk von Gott zu sein, und die Herrlichkeit und die Bündnisse. Wenn Gott Bündnisse geschlossen hat, dann hat er es mit dem Volk Israel getan. Und die Gesetzgebung, sie haben die Gesetztafeln bekommen, wie Gott sich das Leben vorstellt. Und der Gottesdienst, sie haben diese Regeln bekommen, wie das Zelt zu bauen ist, wie sie die Opfer machen sollen. Und die Verheißungen, sie haben die Verheißungen bekommen. Deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allen ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Und aus ihrer Nachkommenschaft wird der Retter, wird der Messias, wird der Christus kommen. Aber egal, was sie bisher getan haben, dieser Ratschluss von Gott endet sich dadurch nicht. Und das ist das Geheimnis, von dem Paulus immer wieder spricht. Es klingt hier im Thessalonicher Brief sehr, sehr, sehr negativ. Und selbst Paulus ist jemand, gerade in Römer 9, wo wir uns jetzt befinden, vor diesen Versen, er würde alles dafür tun, dass seine Brüder, sag ich mal, seine Brüder vom Volk Israel auch zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das ist das, was er sich wünscht. Und nun kommen wir zu der Frage, warum schreibt Paulus das hier so? Warum gibt es eben dieses Maß der Sünde? Und sie sind ja wohl gerade dabei, es voll zu machen. Und wir haben gelesen von den Amoritern, es gibt einen Zeitpunkt, wo es voll ist und wo Gott auch straft. 2. Petrus 3, Vers 9, schlagt es mit mir auf, bitte. Warum gibt es dieses Maß? Und das ist herrlich, das ist wunderbar mit anzusehen. 2. Petrus 3, Vers 9. Dort heißt es, das sind wunderbare Worte. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige von euch für eine Verzögerung halten, sondern, jetzt kommen die Eigenschaften, er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern, dass alle zur Buße kommen. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Und er ist nicht ein Gott, der sagt, hier ist der Mensch, der muss jetzt an mich glauben, sondern er sagt, er möchte, dass alle Buße tun, dass alle erkennen, wer ich bin. Und das passt in diese Zeit, das Maß der Sünde, das Maß der Schuld voll zu machen hinein. Anderer Vers, einer meiner Lieblingsverse, die ich habe, wenn es Lieblingsverse gibt, Titus 2, Vers 11, heißt es, das ist ein toller Vers auch, schlagt ihn auf, ist kurz ein bisschen weiter hinter dem Thessalonicher Brief, 2, Vers 11, dort heißt es, denn die Gnade Gottes ist, wie heißt es, erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, erwarten, der sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken, dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten. Das ist der Wunsch Gottes. Und das ist nicht, weil wir besonders toll sind, weil wir besonders gut sind. Hier heißt es, Jesus hat sich dafür geopfert. Dieser Sohn in dem Gleichnis von diesem Weinberg, der kommt und eigentlich Recht schaffen möchte und umgebracht wird. Das ist Jesus Christus. Und was heißt es hier? Damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und was, um was zu tun, und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte. Es gibt auf einmal ein neues Volk. Und wie sieht dieses Volk aus? Dort sind wir mit eingeschlossen. Nicht mehr nur das Volk Israel, sondern wir sind mit eingeschlossen. Aber, und ganz wichtig, wer gehört noch dazu? Nämlich Teile aus dem Volk Israel. Römer 11, Vers 25 noch schnell dazu. Dieses neue Volk hat sich Jesus hier geschaffen. 11, Vers 25, da heißt es, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt ist, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Also, hier haben wir vorher schon gelesen, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel, welches Israel? Dieser Teil, der nicht verstockt ist. Dieser Teil, der auch an Jesus Christus glaubt, der wird gerettet werden. Und ihnen wird auch, Vers 26, die Schuld erlassen. Dieses neue Eigentumsvolk. Oder 11, Vers 30 und 33, bis 33 dazu. Dort heißt es, denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, haben wir vorher gelesen, jetzt aber Erbarmen gefunden habt, infolge ihres Ungehorsams, so sind auch sie dem jetzt euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Sie haben auch Zugang zu dieser Gnade, zu diesem Erbarmen von Gott. Und die andere Stelle sagt, du brauchst dich nicht überheben, das geht um dieses Einpfropfen in diesen Ölbaum. Das Volk Israel, der Vergleich mit den Zweigen, die wurden ausgepfropft. Dafür wurden wir eingepfropft in diesen Baum, in dieses Eigentumsvolk, wie es hier genannt wurde. Und was kann aber auch passieren? Sagt, seid nicht hochmütig, macht euch nicht selbst groß. Wenn Gott diese natürlichen Zweige nicht verschont hat, dann wird er euch auch nicht verschonen. Und, was noch dazu kommt, es besteht die Möglichkeit, diese Zweige wieder einzupfropfen vom Volk Israel. Sie haben die Möglichkeit, auch wieder eingepfropft zu werden. Und dies ist dieses neue Eigentumsvolk, das wir gerade gelesen haben. Und was für ein wunderbarer Ratschluss von Gott ist es, dass es nicht nur auf ein Volk beschränkt, die es völlig vermasselt haben, und dass wir dann noch Zugang dazu haben. wie gnädig und wie erbarmungsvoll ist unser Gott. Und wie oft ist dieses Volk Israel? Und ich denke und ich wünsche mir, dass wir nicht allzu hart ins Gericht gehen mit diesem Volk Israel. Denn wie oft ist dieses Volk Israel ein Spiegel für unser Leben? Natürlich heißt es, in 5. Mose 9, Vers 6 heißt es und sagt Gott auch, Israel ist ein halsstarriges Volk. Israel ist stur, Israel will nicht, Israel will sich eigene Götzen machen. Wir sehen es am goldenen Kalb. Mose ist auf dem Berg oben und was machen sie in der Zwischenzeit? Sie machen sich ein Kalb. Aber auch damals schon, zu Noahs Zeiten, wurde ihnen die Buße, die Umkehr gepredigt. Und wie unverdient ist die Gnade für uns Menschen, für uns alle. Und wie wir gelesen haben, wir sind alle in den Ungehorsam mit eingezogen. Wir sind alle Sünder. Und so wie Paulus hier diese Verse an die Juden richtet, es entspricht der Wahrheit. Es wird ein hartes Gericht über sie kommen, über einen großen Teil des Volkes Israel. So zeigt sie doch sehr stark die Stellung von den Juden, vom Volk Israel gegenüber Gott auf, nämlich dass da ein Problem ist, die Sünde. Und sie zeigt aber in der gleichen Art und Weise, wie ich vor Gott stehe und wie ich vor Gott eigentlich nicht bestehen könnte. Und anhand von diesem Volk Israel können wir stellenweise schon sehen, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat. Diese enge Beziehung zu diesem Volk, wie gnädig und barmherzig und geduldig er ist. Und egal, also von außen betrachtet könnte man ja sagen, das Volk zieht aus, als es aus Ägypten herausgezogen ist. Ihr müsst mal zählen, auf wie oft sie anfangen zu meckern und wieder nach Ägypten zurück wollen. Wie paradox ist das denn? Aber Gott lässt sie nicht fallen, er geht ihnen voran. Mit einer Feuersäule, mit einer Wolkensäule. Und er nimmt sie mit, wie barmherzig und geduldig er ist. Er schenkt ihnen Wasser, wenn sie anfangen zu meckern. Und auch wenn das Volk Israel, und das machen sie mehrmals, immer wieder versprechen, dass sie alle Gebote einhalten wollen, dass sie das wirklich tun wollen, also wir können es nachlesen, die stehen hin mit geschwellter Brust und sagen, wir wollen deine Gebote einhalten. Trotzdem sehen wir, wie sie immer wieder versagen. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir in unserem Leben immer wieder merken. Dass wir wollen, dass wir Gott nachfolgen wollen, dass wir das wirklich vielleicht umsetzen wollen, aber dass es eben dieses mit geschwellter Brust ist. Und wie gnädig ist Gott, dass er uns schenkt, dass er uns bei sich lässt, dass er uns stärken möchte, dass er uns verändern möchte. Deshalb seien wir nicht so schnell dabei, wenn es darum geht, das Volk Israel jetzt hier anzuklagen. Mir ist wichtig geworden und ich hoffe, ich konnte euch das weitergeben. Gott steht zu seiner Verheißung. Er hat diese Verheißung gegeben. Und es ist ein Teil von diesem Volk, ist in Verstockung. Die sieht das nicht. Die können das nicht sehen. Aber warum? Damit wir das Heil erfahren dürfen. Dass wir freien Zugang zu Gott haben. Und genauso, wie er zu dieser Verheißung steht und die aus dem Volk Israel an Jesus Christus glauben, wieder eingepfropft werden können, so steht Gott zu jeder anderen Verheißung, die er in seinem Wort gibt, die er uns gegeben hat und die er hier aufgeschrieben hat. Das möchte ich euch weitergeben. Und ich wünsche mir, dass wir uns das zu Herzen nehmen. Und wenn wir diese Texte lesen, im Thessalonicher Brief, die erstmal sehr negativ für das Volk Israel sind, dass wir daran erkennen dürfen, dass dadurch uns Gnade widerfahren ist und wie gnädig Gott ist. Amen.